Werte Hörer, wie ist der Richtungsstreit in der AfD mit Blick auf den Iran-Krieg zu bewerten? Wurde der Phänomenbereich der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates in Deutschland tatsächlich aufgelöst? Und ist die Brandmauer im EU-Parlament nun endgültig gefallen? Diese und viele andere Fragen haben wir unseren Gästen in dieser Woche gestellt. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. In der AfD ist ein offener Richtungsstreit über den Iran-Krieg ausgebrochen. Insbesondere die Fraktionsspitze stellte sich in einer Erklärung gegen die Angriffe Israels und der USA. Parteichef Tino Chrupalla sprach sich überdies öffentlich für Frieden aus und erklärte, Donald Trump sei durch den Angriff von einem Friedens- zu einem Kriegspräsidenten geworden. Er sagte zudem, wir stünden an der Schwelle zu einem dritten Weltkrieg. Auch Teile der alternativen Medien gingen mit diesen Aussagen teils sehr hart ins Gericht. Wie ist dieser Streit einzuordnen? Das fragten wir den ehemaligen Menschenrechtssprecher der AfD, Jürgen Braun.
Es ist natürlich ganz normal, dass in einer wichtigen und inzwischen auch sehr großen Partei in Deutschland, dass es da unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Gedanken bei einem sehr schwierigen, sehr komplexen Thema gibt. Ja, und es besteht ja kein Dissens an der Stelle, dass, wie die Fraktionsspitze das überschrieben hatte, dass eine Sorge existiert, wenn Kriegshandlungen im Nahen Mittleren Osten stattfinden, die sich dann auch auf Deutschland auswirken können. Die Sorge ist immer berechtigt. Außenpolitik ist häufig so, dass nicht betroffene Regierungen dann ihre Sorge zum Ausdruck bringen. Aber es fehlte da so die Verbindung, und das haben viele, viele Aktive gesehen, die Verbindung dazu, dass man jetzt sagt, wir verbinden damit auch Hoffnung für das iranische Volk. Man hätte das sehr einfach lösen können, indem man sagt, ja, die Sorge über die kriegerische Entwicklung auf jeden Fall, aber die Hoffnung für das iranische Volk nach über 4 Jahrzehnten schwerster, brutalster Diktatur doch zu einem freiheitlichen Weg zu finden. So wäre eine einfache Lösung gewesen. Das hat übrigens der Spitzenkandidat und außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Markus Frohnmeier durchaus so ausgedrückt in ähnlicher Weise. Das fand ich sehr gelungen, weil es eben die Partei nicht weiter gespalten hat, sondern Dinge zusammengeführt hat. Das wäre die glückliche Lösung gewesen. Aber es ist natürlich so, wenn die Vorsitzenden etwas äußern, hat es immer ein deutlich größeres Gewicht als die Äußerungen von anderen.
Welche Folgen hat diese Kommunikationsstrategie der Parteiführung nun für die Außenwirkung?
Das ist natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen. Das muss man einfach feststellen. Da kann man sagen, okay, es waren die Kampfhandlungen waren an dem Vortag, haben die begonnen, und dann muss man relativ schnell am Wochenende eine Stellungnahme machen. Nur es hätte nicht viel bedurft, dass man dann eben gleich sagt, ja, aber wir verstehen die Hoffnung, den Jubel vieler Iraner in aller Welt und im Iran selber, dass man jetzt endlich sich dieser Diktatur entledigen kann. Das wäre eine gute, differenzierte Betrachtung gewesen. Ich denke, etwas Mitgefühl mit diesen Menschen wäre ganz gut gewesen. Natürlich kann man daneben immer sagen, wir wollen auch nicht, dass irgendwelche Flüchtlingswellen nach Deutschland kommen. Wir wollen nicht, dass hier in Deutschland schwerste Folgen zu erwarten sind, auch wirtschaftlicher Art. Das wollen wir alles nicht. Das ist ja auch verständlich. Die Botschaft ohne mich kommt immer gut an in einem Land, was weit weg ist. Aber ich denke, dass wir hier einfach auch sehen müssen, dass dieses iranische Regime etwas anderes ist als die Länder, wo eben diese missratenen militärischen Abenteuer der Vereinigten Staaten in den letzten 20, 25 Jahren stattgefunden haben. Es ist, das iranische Volk will nicht den Islam. Das ist ein ganz großer Irrtum zu glauben, dass sie den wollen. Wahrscheinlich wollten sie ihn mehrheitlich in dieser Form noch nie, aber es war eben eine Zusammenballung von linken Gedanken aus dem Westen, linken Bewegungen wie der Tudeh-Partei und so weiter in den 70ern, die dann eben gewaltsam dieses Regime des Ayatollah Ruhollah Khomeini installiert haben, was dann eben sofort sehr bald sehr brutal wurde und was übrigens auch ganz entscheidend an der Islamisierung der Welt, weiter Teile der Welt beteiligt war.
Die sogenannte verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates wurde erstmals 2021 in § 90 des Strafgesetzbuches implementiert und wurde nun laut deutschem Bundesverfassungsschutz mit Wirkung zum 1. Januar 2026 abgeschafft. Dennoch sollen Personen, die dieser Kategorie zugerechnet werden, weiterhin beobachtet werden. Kann man also von einer tatsächlichen Abschaffung sprechen oder handelt es sich vielmehr um einen rein formalen Etikettenwechsel? Und was bedeutet diese Entscheidung für den kritischen Bürger? Das besprachen wir mit Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz.
Es gibt eigentlich keine richtige Rechtsgrundlage dafür, aber trotzdem hat man das gemacht. Und delegitimieren im Zusammenhang mit dem Jahr 2021 bedeutet, es richtete sich damals gegen die Menschen, die auf die Straße gegangen sind wegen der Corona-Maßnahmen. Und die Maßnahmen und die Sinnhaftigkeit in Zweifel gezogen haben. Delegitimieren, also Infragestellen von staatlichen Maßnahmen, Infragestellen der Richtigkeit von Regierungshandeln und das Verächtlichmachen von Politikern, sich lustig machen über Regierungsmitglieder. Und das wurde dann subsumiert unter einen Tatbestand im Verfassungsschutzgesetz, nachdem der Verfassungsschutz überhaupt befugt ist zu handeln, nämlich Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da hat man gesagt, also das Delegitimieren und Verächtlichmachen von Politikern bedeutet also die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage zu stellen. Nach der Zielrichtung des Verfassungsschutzgesetzes soll der Verfassungsschutz Bestrebungen aufklären, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wenden. Und das bedeutet einen Systemwechsel wollen, einen Führerstaat oder ein stalinistisches, ein kommunistisches System. Jetzt hat man mit dem Begriff der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung nicht daran angesetzt zu sagen, die Leute wollen ein anderes Rechtssystem, ein anderes Staatssystem, wir wollen die Demokratie abschaffen, sondern man hat sich auf die Mittel kapriziert, zu sagen, jemand setzt ein solches Mittel ein, delegitimieren, das heißt Infragestellen von Handlungen, Zweifel säen. Und damit ist man sehr weit davon weggegangen zu sagen, hier geht es um eine Systemüberwindung. Man sagt, letztendlich ist entscheidend, ob jemand das Regierungshandeln in Zweifel zieht. Und damit hat man Tür und Tor zur Massenüberwachung geöffnet, zumal nach einer kleinen Änderung im Verfassungsschutzgesetz, die zunächst von der Öffentlichkeit übersehen wurde, nicht nur Personengruppen beobachtet werden dürfen, sondern auch Einzelpersonen, also Personen, die sich bei Twitter, bei Facebook, auf der Straße, bei Veranstaltungen äußern oder sich verhalten, können dann überwacht werden, wenn sie sich über Politiker lustig machen, wenn sie Zweifel am Regierungshandeln äußern. Ich führe jetzt seit 2 Jahren einen Rechtsstreit gegen den Verfassungsschutz, weil er mich überwacht. Aus meiner Sicht völlig illegal überwacht, aber das wird jetzt vor dem Verwaltungsgericht zu entscheiden sein. Und in den letzten 2 Jahren war es eigentlich nur ein Ping-Pong von Schriftsätzen. Und ich muss dem Verfassungsschutz hier auch vorwerfen, dass er mich mit richtigen Schriftsatzorgien überzieht, in denen er auf hunderten Seiten versucht darzulegen, was ich alles an Üblem gesagt habe. Und jetzt habe ich einen neuen Schriftsatz von 64 Seiten bekommen, wo auf Seite 29 in einem kleinen Absatz, man kann sagen, im Vorübergehen gesagt wurde, dass der Phänomenbereich ja aufgelöst worden sei, der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung. Und da stutzte ich, weil es so formuliert war, dieser Absatz, als ob das allgemein bekannt sein müsste. Und das ist natürlich nicht allgemein bekannt und ich glaube, dem Innenministerium war es auch nicht bekannt. Und ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt nun wirklich aufgelöst worden ist, ob er scheinbar aufgelöst worden ist. Denn der Verfassungsschutz macht aus meiner Sicht nach wie vor das, was er seit Haldenwangszeiten tut, dass er nämlich Menschen beobachtet und überwacht, die die Regierung kritisieren.
Ist der Phänomenbereich Delegitimierung tatsächlich aufgelöst worden?
Ich spüre derzeit noch keine wirkliche Veränderung und Neuausrichtung des Verfassungsschutzes, auch weil die Spitze des Verfassungsschutzes eigentlich die gleiche geblieben ist. Sinan Seelen wurde zum neuen Präsidenten des Verfassungsschutzes, der lange Jahre unter Thomas Haldenwang Stellvertreter war. Und die andere Stellvertreterin ist weiter im Amt. Es hat sich insoweit personell nichts verändert. Und ich sehe auch keine wirkliche politische Neuausrichtung des Amtes und schon gar nicht, dass der neue Bundesinnenminister Dobrindt dem Verfassungsschutz klar die Ansage macht, so geht es nicht, ihr könnt hier nicht die Meinungsfreiheit einschränken, indem wir Leute überwacht, die einfach nur ihre Meinung sagen. Darauf warte ich, dass der Minister dies tut. Aus meiner Sicht ist aber auch viel mehr notwendig. Mein Eindruck ist, dass der Verfassungsschutz schon seit einigen Jahren eine Art Eigenleben entwickelt hat und weil er vielleicht zu wenig Kompetenzen im Bereich der wirklichen Aufgaben hat, nämlich Terrorismusbekämpfung, Bekämpfung von Spionage, Sabotage, dass er mehr und mehr in den Bereich der Gesellschaftskontrolle geht, Meinungsäußerungen zu kontrollieren und politische Arbeit zu betreiben, indem Parteien und Einzelpersonen in der Öffentlichkeit diffamiert oder man kann auch sagen delegitimiert werden. Und da ist es notwendig, dass wir hier einen völligen Neuanfang beim Verfassungsschutz machen.
Wer sich mit Personen des öffentlichen Lebens und Interesses ablichten lässt, bekommt in Deutschland Zuspruch, sofern die Person den politischen Vorlieben der etablierten Medien und Politiker entspricht. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, wird mit aller Kraft am Skandalkarussell geschoben. So wie im Falle des AfD-Landtagspolitikers Ulrich Siegmund, der sich mit Schülerinnen einer 10. Klasse des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums in Osterburg abgelichtet hat. Der MDR-Moderator Gunnar Breske schwärzte Siegmund daraufhin an und fragte, ob die Schülerinnen gewusst hätten, wer Siegmund ist und ob die Eltern ihr Einverständnis gegeben hätten. Auf diesen Vorfall blickten wir mit dem Medienwissenschaftler Norbert Bolz in unserem Abendmagazin 1820.
Man muss sich ja im Grunde nur mal ein Parallelphänomen vor Augen halten. Stellen Sie sich vor, es wäre nicht Herr Siegmund gewesen, sondern beispielsweise Herr Habeck. Dann wäre die Reaktion auf dieses Bild beim Öffentlich-Rechtlichen sicher das reine Entzücken gewesen, nicht? Also junge Leute interessieren sich für fortschrittliche Politik, ja, ein schönes, positives Zeichen. So hätten dann wahrscheinlich die Schlagzeilen gelautet. Aber hier geht es eben um einen AfD-Mann und da hofft man natürlich, irgendeine Schmutzkampagne produzieren zu können, denn es geht ja nicht um irgendeinen AfDler, sondern jemanden, der durchaus Chancen hat, die Landtagswahlen demnächst zu gewinnen. Und das hätte natürlich erhebliche Konsequenzen, unter anderem gerade auch für den MDR sowie für alle anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Denn Herr Siegmund hat ja angekündigt, im Fall eines Wahlsiegs und der Übernahme des Ministerpräsidentenamtes aus dem Rundfunkstaatsvertrag auszusteigen. Also schlimmer kann es für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann nicht mehr kommen. Es gibt eben ein Interesse an der Skandalisierung von AfD-Politikern und deshalb beginnt man da mit solchen inquisitorischen Fragen, die da scheinbar sich selbst aufwerfen und die man scheinbar beantworten müsste. Aber in Wahrheit gibt es da gar nichts zu skandalisieren. Das ist das Normalste von der Welt und wie gesagt, von allen anderen Parteien tagtäglich genauso praktiziert. Also da inquisitorisch ranzugehen, ist einfach lächerlich. Und es verrät eigentlich nur, ja, man kann durchaus sagen, den öffentlich-rechtlichen Hass auf die AfD. Leider Gottes ist es ja so, dass, Stichwort Kontaktschuld, dann die Schule sich selbst auch von diesen Fotos distanziert hat. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, passiert auch immer wieder, dass die Leute dann zusammenzucken und meinen, sie müssten sich da noch herausziehen aus der Öffentlichkeit. Aber im Grunde ist das ja auch skandalös. Wenn ich recht informiert bin, hat ja der MDR ein Kamerateam vor das Gymnasium geschickt, um die Schüler zu befragen oder möglichst auch die Lehrer zu befragen, wie es zu einem derartigen Foto kommen konnte. Also man wollte unbedingt einen Skandal daraus machen. Das ist jetzt in der Tat jämmerlich gescheitert und es fügt sich aber ein, in, wie soll man sagen, die großen Relotius-Moment des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den letzten Wochen und Monaten. Es ist fast so, dass Skandal auf Skandal folgt, aber eben nicht ein Skandal von AfD-Politikern, sondern ein Skandal des öffentlichen Rundfunks selber. Und insofern, ja, war das ein Bumerang. Es war ein Selbsttor, das sich der MDR da geschossen hat. Das ist so mit das größte Problem, das sich hinter derartigen Aktionen verbirgt, nämlich das fatale gute Gewissen dieser Leute wie Gunnar Breske. Sie glauben ja wirklich etwas Gutes zu tun, zu entlarven, zu entzaubern. In Wahrheit beschädigen sie nachhaltig die berühmte Glaubwürdigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien, auf die sie sich so viel zugute halten. Also eine Peinlichkeit jagt die andere, ein kleines Skandälchen jagt das andere innerhalb dieses Systems. Und wir sind dankbar dafür, ich denke, wir dürfen dankbar sein, dass es mittlerweile so zahlreiche soziale Medien mit so großer Reichweite gibt, dass das nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden kann.
Bis 2030 will der Automobilkonzern VW 50.000 Stellen streichen. Darunter fallen auch 7.500 Stellen bei Audi und etwa 3.900 Stellen bei Porsche. Beide zählen zur Volkswagen-Gruppe. Betroffen sind vor allem die Standorte Wolfsburg, Emden und Zwickau. Laut Ankündigung soll diese Streichung jedoch nicht über betriebsbedingte Kündigungen erfolgen, sondern vor allem über Altersteilzeit, Vorruhestand und Abfindungen. Über die Gründe sprachen wir in 1820 mit dem Finanzwissenschaftler Dr. Stefan Homburg. Wie schlimm ist es?
Die Zahl für Volkswagen, die ist jetzt ein Symptom, die ist aber nicht irgendwie Auslöser einer Krise in Deutschland. Volkswagen ist eben ein sehr großes Unternehmen und Porsche ebenso. Beide sind für die Kommunalfinanzen und Landesfinanzen sehr wichtig. Aber das, was wir hier im Großen sehen und was dann in die Zeitung kommt und in die Tagesschau, das vollzieht sich ja alles im Kleinen jeden Tag. Und mir scheint es wichtig, dass man mehr auf das zugrunde liegende Problem schaut, nämlich wir erleben eine ziemlich massive Deindustrialisierung Deutschlands, die ja auch von manchen politischen Kräften, Stichwort Degrowth, durchaus gewollt ist. Das ist das eigentliche Problem. Wir haben jetzt jedes Jahr andere Ausreden. Man muss sich vergegenwärtigen, seit ungefähr 8 Jahren haben wir in Deutschland kein Wirtschaftswachstum mehr. Sowas hat es nie gegeben. Und das ist auch bei unseren Nachbarländern nicht so, mit Ausnahme Österreichs. Österreich sind die einzigen, die genauso in der Dauerstagnation sind wie wir. So, wie geht die Politik damit um? Sie lässt sich jedes Jahr was Neues einfallen. Am Anfang war es Virus, dann war es Putin, jetzt im Moment ist es Trump. Und ich bin sicher, dass die schon an den Berichten fürs nächste Jahr schreiben, dann wird es der Iran sein. Also irgendetwas geht immer, aber es sind natürlich Ausreden. Und ich denke, gerade der Vergleich mit anderen Staaten, die ja auch von all diesen Effekten betroffen sind, zeigt, hier geht es um spezielle deutsche Politikfehler. Man kann sagen natürlich, dass die Manager zu nachgiebig waren. Also speziell bei VW. Der frühere VW-Chef Herr Diess, der konnte sich ja überhaupt nicht einkriegen vor lauter Energiewende, hat den ganzen Konzern umgestellt von Verbrenner auf E-Autos. Jetzt sieht man, das funktioniert nicht. Und wenn man sich jetzt anschaut in den Details, woran liegt denn eigentlich der Verlust, dann sieht man, ein erheblicher Teil liegt daran, dass man jetzt wieder zurückschaltet zum Verbrenner. Das heißt, diese Nachgiebigkeit und Eilfertigkeit der Manager, die kann man natürlich als Fehler sehen. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen streng, denn ich meine, die Politik gibt eben die Regeln vor. Und wenn ich jetzt selber Manager wäre oder Sie, und da kommen plötzlich Gesetze, diese und jene Technologien werden verboten, folgende Regulierungen kommen. Ja, das Gescheiteste, was man machen kann, ist sich daran anzupassen. Deshalb würde ich sagen, es ist zu 99% verursacht durch die Politik und durch 1% von Managern. Und es ist aber billig, dieses Manager-Bashing, was auch wiederum von der Politik getrieben wird. Ja, also es ist nicht nur Trump und Putin schuld, sondern es sind auch die VW-Manager schuld. Nur man selber in Berlin hat natürlich alles richtig gemacht. 50.000 Stellen sind viel. Es geht über mehrere Jahre. Es betrifft VW, Porsche, Audi und es betrifft natürlich vor allem die Standorte. Also wer besonders hart getroffen wird, ist das Land Niedersachsen mit seinen bisher wichtigen VW-Standorten. Und Städte wie zum Beispiel Stuttgart. Ja, also Stuttgart hat sowieso schon eine schwierige Finanzsituation. Wenn jetzt der Porsche-Gewinn um 98% einbricht, dann ist die Gewerbesteuereinnahme so gut wie weg. Falls Vorauszahlungen gemacht wurden, müssen die sogar zurückgezahlt werden. Das heißt, die Gemeinde Stuttgart kommt auch in eine schwierige Lage. Und das Ganze wird dann verkündet, finde ich etwas pikant, 2 Tage nachdem die Baden-Württemberger einen grünen Ministerpräsidenten gewählt haben.
In der Schweiz bleiben viele Asylbewerber trotz abgelehnten Gesuches im Land, oft dank Gerichten, die eine Rückführung für unzumutbar halten und ihre Urteile mit moralischen Zweifeln an der Humanität einer Rückführung untermauern. Der SVP-Nationalrat Pascal Schmid kritisierte im Interview die Politisierung der Justiz. Inwiefern spielt die humanitäre Ausrichtung der Schweiz dabei eine Rolle?
Die humanitäre Tradition der Schweiz, die darf nicht dahin gehen, dass wir Leute aufnehmen, die kriminell sind. Und genau das ist ja passiert. Das System wird immer mehr völlig ausgehöhlt. Ich meine, das Asylsystem wurde einmal geschaffen nach dem Zweiten Weltkrieg, um primär europäische Flüchtlinge, vor allem Kriegsflüchtlinge, aufzunehmen. Und davon haben wir uns über die Jahrzehnte hinweg meilenweit entfernt. Auch meilenweit entfernt vom gesunden Menschenverstand und von den eigenen Interessen unserer Bevölkerung. Und wir nehmen viel zu viele auf, die eigentlich gar nicht hier sein dürften. Und das ist ein Problem und das darf so nicht weitergehen. Ich stelle die vorläufige Aufnahme ohnehin ganz grundsätzlich in Frage. Und das ist auch das, was die SVP mit der Grenzschutzinitiative fordert, dass die vorläufige Aufnahme abgeschafft wird. Weil die wurde mal geschaffen. Das ist etwas, das es eigentlich nach der Genfer Flüchtlingskonvention gar nicht braucht, weil das sind ja alles nicht Flüchtlinge, die da aufgenommen werden. Man spricht immer von den Geflüchteten und von den Flüchtlingen. Aber das sind abgewiesene Asylbewerber, die also nicht politisch verfolgt sind, die keinen Asylgrund haben. Die werden dann vorläufig aufgenommen, in eigentlich zwar die Idee in ganz bestimmten Fällen, nämlich dann, wenn zum Beispiel Krieg herrscht im Heimatland, aber eine Person nicht konkret verfolgt ist, oder wenn Katastrophen da herrschen. Aber das war ganz sicher nicht gedacht für Fälle, wie in diesen Beispielfällen die medizinische Versorgung im Heimatland nicht auf Schweizer Niveau ist. Das macht das Ganze ja völlig absurd. Die ganze Rechtsprechung, diese Ausweitung ist absolut skandalös. Und wenn dann noch Leute vorläufig aufgenommen werden, die Freiheitsstrafen bekommen haben von mehr als einem Jahr, dann ist das nicht nur skandalös, dann ist das klar gesetzeswidrig, weil das Gesetz schließt das aus. Also bei längerfristigen Freiheitsstrafen, und das ist nach Rechtsprechung des Bundesgerichts mehr als ein Jahr, ob auf Bewährung oder nicht auf Bewährung, das spielt keine Rolle, dann ist eine vorläufige Aufnahme ausgeschlossen. Und was das Bundesverwaltungsgericht bei diesem Fall des Kosovaren, der da in Zürich dann einen Schweizer Juden angegriffen hat, gemacht hat, das ist gesetzeswidrig, das ist skandalös und das ist ein krasses Fehlurteil.
Wohin entwickelt sich also die Justiz in der Schweiz?
Das ist natürlich die große Frage, oder wohin geht die Justiz? Ich glaube schon, dass sich diese Debatte in Zukunft noch viel mehr stellen wird, weil wir stellen einfach fest, dass da immer mehr Aktivisten in den Gerichten arbeiten und die halt ihren Vorstellungen zum Durchbruch verhelfen wollen. Das ist natürlich extrem gefährlich. Das ist ein schmaler Grat und wir haben eine Gewaltenteilung und die ist ganz wichtig. Und die Legislative, der Gesetzgeber, und das ist das Schweizer Parlament und dann oft auch das Volk, das darüber abstimmt, gibt die Richtung vor und legt fest, was grundsätzlich gilt. Und die Gerichte müssen das anwenden. Und wenn sie das dann komplett ignorieren und sich darüber hinwegsetzen und Gesetzestexte aushebeln und dann vorläufige Aufnahmen verfügen, obwohl das in solchen Fällen ausgeschlossen wäre, das geht einfach nicht. Also ich meine, dann sind es die Richterinnen und Richter, die so etwas entscheiden, die Gewaltenteilung klar verletzen.
In Zürich wurde ein 40-jähriger Mann aus dem Kosovo festgenommen, weil er einen orthodoxen Juden körperlich angegriffen hat. Auch dieser Mann wurde vorläufig aufgenommen.
Nochmals diesen Beispielfall, wenn es eigentlich klar ist, dass es keine vorläufige Aufnahme geben kann, wegen einer langfristigen Freiheitsstrafe und man dann trotzdem eine Verhältnismäßigkeit prüft und dann das noch im Detail alles anschaut auf 20, 30 Seiten, ich meine, dann stimmt ja etwas nicht. Also die Urteile könnten ja in vielen Fällen, gerade in klaren Fällen, auch viel kürzer sein, also da fehlt jede Effizienz. Und ja, das ist dann das Ergebnis, dass immer mehr Richterinnen und Richter da arbeiten, aber die erledigten Fälle pro Kopf auch abnehmen. Das geht natürlich völlig in die falsche Richtung. Und ich meine, also Richterinnen und Richter, die individuellen Interessen jetzt in solchen Fällen über das Sicherheitsinteresse unserer Bevölkerung stellen, wie dieser Beispielfall dieses Kosovaren zeigt, aber ganz viele andere Fälle auch zeigen und die dann Aufenthaltsrechte in der Schweiz verteilen, ohne Gesetzesgrundlage. Diese Richter sind selber eine Gefahr für unsere Sicherheit in der Schweiz.
Was seit Jahrzehnten als vorgebliche Gleichberechtigung und Gleichstellung in die Programme von Parteien, Institutionen und in Gesetze geschrieben wird, ist in Wahrheit eine groß angelegte Feminisierung der Gesellschaft. Sie baut auf dem Mythos eines patriarchalen Machtgefüges auf und etabliert einen positiven Sexismus, der Frauen einzig aufgrund ihres Geschlechtes und einer postulierten Unterdrückung oder Benachteiligung Sonderrechte einräumt und sie in ausgewählten Lebensbereichen bevorzugt. Gerechtfertigt wird dieser feministische Marsch durch die Institutionen mit der Grundansicht, dass eine Feminisierung der Gesellschaft, so sie überhaupt als solche zugegeben wird, nicht nur gerecht, sondern im Kampf gegen Ungleichheit positiv und notwendig sei. Wer an dieser Erklärung zweifelt, macht sich im leichtesten Fall verdächtig und wird im schwersten seiner Lebensgrundlage beraubt. Dabei gibt es durchaus Gegenstimmen, die eingebunden werden sollten. Wir sprachen darüber mit der Journalistin Daniela Niederberger. Auch sie warnt vor negativen Konsequenzen der Feminisierung.
Zuerst muss ich mal sagen, die These von der großen Feminisierung habe nicht ich mir aus dem Finger gesogen. Das stammt von der amerikanischen Autorin Helen Andrews. Das hat dann ein großes Echo gegeben. Sie hat beobachtet, das können wir auch beobachten, dass eben wichtige Institutionen, große Medien Frauenmehrheiten haben. Und in Unis gibt es mehr Studentinnen als Studenten, vor allem in den Rechtswissenschaften, wo 2/3 der Studierenden Frauen sind. In den Medien gibt es auch Mehrheiten. In wichtigen Medienhäusern wie dem Schweizer Fernsehen, große Parteien sind Frauen dominiert. Das ist die These von Helen Andrews, der ich dann nachgegangen bin. Es werden weibliche Verhaltensmuster eben dann mit der wachsenden Zahl der Frauen. Weibliche Verhaltensmuster, die werden dann dominant und werden bevorzugt vor dem Männlichen. Das Männliche gilt dann als toxisch etc., das kennen wir alles. Und in den USA können Frauen sogar klagen, wenn sie finden, das Arbeitsklima sei zu männlich toxisch. Jetzt wird eben überall, das kann man ja in der Schweiz und in Deutschland beobachten, in jeder Firma und Institution ist Inklusion, Diversität, Schutz der Minderheiten, Genderbeauftragte, all das wird sehr groß geschrieben. Und das ist eigentlich eine Folge der Feminisierung. Das ist nicht eine Ideologie, sondern eine Folge davon, dass es mehr Frauen hat, dass das Weibliche bevorzugt wird. Das ist nicht unbedingt gut. Frauen haben sehr viele gute Eigenschaften, aber an diesen Orten fehlt dann die Innovation, weil Innovation hat mit Wettbewerb, mit offener Debatte, mit Risiko zu tun und darin sind Frauen, das kann man messen, viel schlechter. Also die sind da nicht auf der gleichen Höhe und darum kann man dann auch sehen, dass in diesen Institutionen eigentlich das Ganze mehr nach innen gerichtet wird. Man schaut, dass es allen wohl ist, allen gut geht, jede Minderheit ist willkommen, aber die Innovation fehlt. Man kann ja sehr viel Negatives sagen über die, so wie es bisher war, aber es gab Innovation, es gab Erfindungen, man kam vorwärts und wenn das zum Erliegen kommt, dann ist das nicht gut und da kommt dazu, Frauen sind konsensorientiert. Das kommt aus der Urgeschichte. Sie waren in der Gruppe für das Großziehen der Kinder zuständig und da ist es sehr wichtig, dass ein ruhiges, angenehmes, friedliches Klima herrscht. Offene Debatten werden vermieden, es geht dann eher hintenrum, im Versteckten, man intrigiert, aber eigentlich sollte es friedlich sein.
Sind Frauen intoleranter als Männer?
Ja, das kann man messen in politischen Umfragen, überhaupt in Umfragen. Frauen sind intoleranter gegenüber anderen Meinungen und was sie auch gerne viel lieber tun als Männer, sie zensurieren, sie sind im Zweifelsfall gegen die freie Rede. Da gibt es diverse Umfragen an Unis. Studentinnen sind sehr viel häufiger für die Einschränkung der Meinungsfreiheit, für das Verbieten von Büchern, für das Canceln von Vorträgen oder überhaupt von Professuren, wenn die Meinung, die diese Leute äußern, nicht im Meinungskorridor verläuft und nicht im Gruppenkonsens sich befindet. Also Frauen sind deutlich häufiger für Zensur. Sie können auch Anwaltschaftlichkeit, also das sich einsetzen eben für Minderheiten, das helfen, das anwaltschaftliche Forschen nicht von der objektiven Wissenschaft trennen. Sie wollen es nicht, sie können es nicht. Sogar Professorinnen äußern sich in diese Richtung. Männer sind ganz klar für eine Trennung. Hier die objektive Wissenschaft, die Debatte, die Wahrheitssuche und da auf der anderen Seite die Anwaltschaftlichkeit. Und wenn das verloren geht, wenn die Wissenschaft nicht mehr frei ist, wenn sie zensuriert wird, wenn Leute gecancelt werden, wenn man keine offene Debatte mehr führt. Eine freie Wissenschaft ist wichtig für eine Demokratie, ebenso wie freie Medien. Und da kann man das auch beobachten, dass Frauen dominierte Redaktionen, bei denen ist der Konsens, das Narrativ wichtig. Und wer Fragen außerhalb bearbeiten möchte oder Fragen stellt, die vielleicht unangenehm, lästig sind, Folgen der Migration zum Beispiel, dann hat man das nicht gerne. Man möchte das gar nicht thematisieren. Aber auch freie Medien sind unerlässlich für eine Demokratie.
Und die Männer?
Die passen sich an, weil kein Mann möchte ja irgendwie als Antifeminist, als Frauenfeind, als wahrscheinlich auch als Rassist bezeichnet. Also niemand möchte so bezeichnet werden. Auch Männer haben da Angst. Und offenbar, wenn Frauen eine gewisse Zahl, also sagen wir jetzt 50 oder ein bisschen mehr, erreichen in einem Bereich, dann kippt das, dann gewinnen die weiblichen Verhaltensmuster an Oberhand, dann passen sich die Männer an. Und das alles läuft jetzt so unter dem Deckmantel. Ja, ich bin woke, man ist woke. Aber wenn man sich überlegt, dass woke ist eigentlich einfach Feminisierung, dann eröffnet das neue Blickwinkel.
In Ungarn wurde ein Geldtransport aus Österreich auf dem Weg in die Ukraine festgesetzt. 40 Millionen US-Dollar, 35 Millionen Euro und 9 Kilogramm Gold wurden beschlagnahmt. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker präsentierte in 1820 die neuesten Entwicklungen in diesem Fall. Handelt es sich bei den konfiszierten Werten um ukrainisches Vermögen?
Das wissen wir alles noch nicht. Das ist auch Gegenstand von einigen parlamentarischen Anfragen, die wir gestern in diesem Zusammenhang eingebracht haben. Es wäre nämlich wirklich interessant zu wissen, was der Ursprung dieser Geldwerte ist. Man kann ja nicht nur von Euros sprechen, sondern muss auch die Dollarnoten und die 9 Kilogramm Gold mit berücksichtigen. Und ja, da gibt es natürlich schon einige Theorien, wo das Geld herkommen könnte. Wenn es Geld der Steuerzahler ist, das hier in Richtung Ukraine versendet worden ist, dann ist es jedenfalls etwas, was man als parlamentarisches Kontrollorgan hinterfragen muss. Und wenn es allerdings andere Hintergründe gibt, da gibt es ja noch zwei andere Theorien, wofür das Geld verwendet worden sein könnte, naja, dann muss man sich auch die Frage stellen, wo ist der Ursprung des Geldes und was auch interessant ist, wer ist der Adressat des Geldes? War das dann über diese ukrainische Bank schlussendlich dann der ukrainische Staat oder ist es auch dort in Richtung eines privaten Empfängers gegangen? In Ungarn sagt man, dass ja seit dem Jänner 2025 bereits 900 Millionen US-Dollar in bar über diese Route transportiert worden sein sollen, weiters 420 Millionen Euro in bar, also in Geldscheinen, und zusätzlich dazu noch 146 Kilogramm Gold. Und wie gesagt, das Gold ist immer das, was als erstes ins Auge sticht, denn es ist absolut untypisch, dass man hier Gold in andere Länder verbringt. Das ist auch eine schwierige Auseinandersetzung mit der österreichischen Rechtssituation, weil es an sich uns als neutralen Staat gar nicht erlaubt ist, Geld von Österreich in kriegsführende Staaten zu verbringen. Das heißt also, diese Melange, die da vorliegt, um es wienerisch auszudrücken, die ist schon bemerkenswert und das Gold passt so richtig nicht in die anderen Transaktionen. Es könnte natürlich ein normaler Vorgang sein, dass man sozusagen Bargeld kauft und das dann in Scheinen geliefert bekommt, aber warum das ausgerechnet mit Gold kombiniert sein muss, das sind eben die Fragen, die sich für uns auftun und deswegen wäre es interessant, von wem wohin. Es steht natürlich, und das haben ja auch die ungarischen Behörden als Verdacht geäußert, es steht natürlich auch der Verdacht der Geldwäsche im Raum. Auch da wiederum die Frage, wer wäscht Geld für wen? Oder ist es auch Geld einer kriminellen Organisation, das hier irgendwohin transferiert werden soll, oder wenn wir wissen, dass es in der Ukraine gerade momentan rund 1500 Korruptionsverfahren gibt, ja, dann muss man natürlich auch die Frage der Untreue grundsätzlich stellen, beziehungsweise was da alles im Raum steht. Insgesamt muss man aber eines dazu sagen, also wenn dieses Geld, und das ist ja das Bemerkenswerte an dem Fall, wenn man eine derartig hohe Geldsumme, also wie gesagt über 1,3 Milliarden plus der Goldanteil dann noch obendrauf, wenn man das sozusagen haptisch nimmt, den Transporter lädt und in die Ukraine führt, muss man sich natürlich schon die Frage gefallen lassen, wenn es eine bloße Transaktion gewesen wäre, wenn man die nicht elektronisch vorgenommen hat, weil man hätte sich ja dann ersparen können, dass man diese gepanzerten Transporter chartert, dass man dort 7 Mitarbeiter hineinsetzt, und was vielleicht besonders brisant ist, dass von diesen 7 Mitarbeitern auch noch eine Person dabei war, die ein General, ein ehemaliger General des ukrainischen Geheimdienstes ist. Alles das lässt natürlich einige Zweifel über diese ganze Operation aufkommen. Dazu muss man vielleicht auch nochmal die Rolle der Raiffeisenbank international vielleicht grundsätzlich hinterleuchten, denn da gibt es auch einen bemerkenswerten Aspekt. Auf der einen Seite organisiert man hier die Geldtransporte in die Ukraine, wie gesagt, Barbeträge in Milliardenhöhe, garniert mit Gold. Übrigens Gold, das auch Punzen von der Münze Austria drauf hat. Das heißt, das wäre auch mal hier interessante Serien, wo man dieser Barren zumindest ausfindig zu machen und einmal zu schauen, wie sozusagen diese Barren bis jetzt von wem an wem weitergegeben worden sind. Das müsste eigentlich irgendwo dokumentiert sein, da kann man vielleicht auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, sondern auf der einen Seite organisiert die Raiffeisenbank international Geldtransporte in Milliardenhöhe in die Ukraine. Und auf der anderen Seite war sie ja im letzten Jahr auch Gegenstand einer heftigen Diskussion auf europäischer Ebene, denn die Bundesregierung, allen voran der Bundeskanzler Stocker, aber auch die Außenministerin Meindl-Reisinger, haben ja damals bei dem Beschluss eines weiteren Sanktionspaketes gegen Russland den Versuch unternommen, Raiffeisen International, das auch mit einer Tochterfirma in Russland operiert, von der Sanktionsliste zu streichen. Und da wird es also richtig interessant, wenn man auf der einen Seite geschäftliche Beziehungen weiterhin nach Russland pflegt und auf der anderen Seite Geldtransporte in die Ukraine organisiert, dann spielen die oder dann tanzen die eigentlich auf allen Hochzeiten. Und vielleicht wäre es auch ein Gebot der Stunde für Raiffeisen International, halt einmal dafür zu sorgen, dass hier völlige Transparenz herrscht. Was wir bis jetzt gesehen haben, ist genau das Gegenteil davon. Die ersten Pressesendungen dazu, zu dem Vorfall in Ungarn, sind abgeändert oder gelöscht worden und man gibt nur zögerlich Informationen preis.
Im EU-Parlament ist in dieser Woche die Brandmauer gefallen. Und zwar im Rahmen der Reformierung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, GEAS. Ein wichtiger Teil davon ist die Änderung der EU-Asylverfahrensordnung, die eine Verschärfung des Asylrechts vorsieht. Sie wurde im Februar 2026 im EU-Parlament beschlossen und nun verabschiedet. Dafür stimmten Mitglieder der Europäischen Volkspartei, der Europäischen Konservativen und Reformer und der Identität und Demokratie. Die 4 Kernpunkte sind eine gemeinsame Liste sicherer Herkunftsstaaten, eine sichere Abschiebung in Drittstaaten, der Bau von Rückführungs- und Asylzentren außerhalb der EU und eine schnelle Ablehnung unzulässiger Asylanträge. Weitere Details erfragten wir bei der EU-Abgeordneten der AfD, Marie Kahn.
Ein ganz wichtiger Punkt dieser Rückführungsverordnung sind die sogenannten Return Hubs außerhalb der EU. Das bedeutet natürlich für Deutschland enorm viel Entlastung. Wir bekommen es ja mit, unsere Kommunen werden teilweise nicht mehr Herr der Lage. Und das wäre die Möglichkeit, dass Menschen ohne Aufenthaltsrecht in Drittstaaten überstellt werden können, wo die Identität und die Dokumente beschafft werden und die Rückführung in die Heimatländer sozusagen organisiert werden kann. Das ist enorm wichtig für uns, auch für die zukünftige Handhabe der Migrationspolitik. In den Maghreb-Staaten wäre eine Möglichkeit da, dass man sozusagen sogenannte Abkommen schafft und dort dann solche Return-Hubs installiert. Also man kann aber auch natürlich wie damals Italien, Albanien vorsehen, weil auch dort natürlich die 3 Balkanrouten entlang gehen. Da ist natürlich noch viel Potenzial, aber letztendlich kommt es darauf an, welche Länder sich bereitstellen, dafür auch Abkommen einzugehen. Das Ganze muss man sich eigentlich als großes Organisationszentrum oder als ein Rückführungszentrum vorstellen. Dort geht es natürlich auch in erster Linie darum, die Identität zu klären. Wir haben auch teilweise Menschen, die keine Papiere mit sich tragen. Es geht aber auch darum, die Dokumente dort zu beschaffen. Und da liegt vor allem der Punkt darin, dass wir natürlich auch viele illegale Migranten haben, wo die Herkunftsstaaten nicht mit Deutschland kooperieren, dass man dort die Möglichkeit hat, diese Dokumente zu bekommen und natürlich die Rückreise zu organisieren. Also es geht vor allem darum, eine Zusammenarbeit mit den Herkunftsstaaten und vor allem das Ganze zu beschleunigen. Wir haben oft das Problem auch in Deutschland, dass wir fehlende Dokumente haben, lange Verfahren und natürlich auch das Problem, dass illegale Migranten in dem Fall untertauchen. Und das sollte dann mit den Return-Hubs gelöst werden. Aber auch diese Rückführungsverordnung wird in Zukunft auch Einreisesperren verhängen. Es wird auch ein sogenanntes Monitoring-System eingeführt und ein Screening-System, dass man genau erfassen kann, wer europäischen Boden betritt. Es soll auch eine engere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten vorhanden sein, dass man auch eher Kontrolle über das Ganze bewahren könnte. Ich denke auch mit dem Punkt, dass wir auch Einreisesperren verhängen können, sollte sich das Ganze lösen. Also es geht vor allem darum, dass man halt auch Wiedereinreisen verhindert. Familien werden nicht auseinandergerissen, Familien können aber gemeinsam abgeschoben werden. Und man muss aber auch in dieser ganzen Diskussion immer auch den Realitätsbezug bewahren. Es geht in erster Linie darum, illegale Migranten wieder zurückzuführen. Also all diejenigen, die einen abgelehnten Asylbescheid haben, die kein Recht haben, weiter in einem europäischen Mitgliedstaat zu bleiben. Und da haben wir natürlich auch gesagt, dass auch Familien in sogenannte Return Hubs überstellt werden können. Das sind sozusagen Rückführungszentren, wo Zimmer bereitgestellt werden, wo Ärzte vor Ort sind, wo jeglicher Pflegebedarf, Essensbedarf vorhanden ist, wo alle Menschenrechtsbedingungen eingehalten werden. Und wir sagen auch in dieser Rückführungsverordnung, dass Familien priorisiert werden müssen, damit Familien ganz klar wissen, wo die Reise hingeht. Sie werden nicht irgendwohin abgeschoben, sondern man hilft den Leuten auch vor Ort, die Dokumente wieder zu bekommen, den Weg wieder zurück zur Heimat zu finden. Da muss man schon den Realitätsbezug weiter bewahren. Es geht wirklich um illegale Migranten, aber auch jegliche menschlichen Rahmenbedingungen werden dort eingehalten. Wir sehen nun mal, dass seit 2015 sich durch die unkontrollierte Masseneinwanderung, dass es eine Belastung unserer Sozialsysteme vorhanden ist, sondern auch, dass teilweise Großstädte wirklich zu Gefahrenzonen werden und so weiter. Da ist der Aspekt natürlich ganz klar, wir wollen wieder Kontrolle bekommen, wir wollen, dass wieder Recht und Ordnung umgesetzt wird und wir wollen wieder Sicherheit erlangen. Und das wird mit dieser Rückführungsverordnung durchgezogen. Man könnte einen EU-Topf bereitstellen, wenn zum Beispiel ein abgelehnter Asylbewerber aus Italien kommt nach Deutschland, dass dann Deutschland sozusagen die ganzen Gelder, die dafür anfallen, bis dahin, dass man den jeweiligen illegalen Migranten wieder zurück in seine Heimat bringt, dass daraus die Gelder genommen werden. Deswegen ist jetzt in dieser Rückführungsverordnung ganz klar der Aspekt, die Mitgliedstaaten zahlen untereinander. Das heißt, wenn die Erstregistrierung in Italien vollzogen wurde, dieser illegale Migrant aber weiter nach Deutschland kommt und Deutschland muss dann letztendlich die Abschiebung organisieren, dann wird Italien dafür zahlen müssen.
In Finnland läuft seit Jahren ein fragwürdiger Prozess gegen die Ex-Innenministerin Päivi Räsänen. 2019 kritisierte sie auf der Plattform X, dass die evangelisch-lutherische Kirche Finnlands eine sogenannte LGBTQ-Stolzveranstaltung unterstützte. Sie zitierte daraufhin Bibelstellen aus dem Römerbrief, der Homosexualität kritisierte. Die Hintergründe zu diesem Fall kamen vom Rechtsanwalt Dr. Felix Böllmann, der Räsänen juristisch in diesem Verfahren begleitet. Abgesehen vom Tweet, was wird Frau Räsänen noch vorgeworfen?
Frau Räsänen wurde dann vorgeladen und dann kam raus, sie hat auch mal in einer Radio-Talkshow sich dazu geäußert und sie hat im Jahr 2004 ein Buch herausgegeben, gemeinsam mit dem Bischof Johanna Proviola. Und in dem Buch ging es, also das Buch heißt Und schuf sie als Mann und Frau. Und im Buch geht es eben um biblische Vorstellungen von menschlicher Sexualität und von Zusammenleben und von Geschlechtlichkeit und so. Und diese drei Sachen, die Talkshow, das Buch und eben der Tweet, waren die Grundlage für die Anklage. bis heute sind wir der Meinung, das darf eigentlich nicht sein. Man wird aus der Bibel zitieren dürfen. Wir haben ja Religions- und Glaubensfreiheit, abgesichert durch die nationalen Gesetze und auch durch die Europäische Menschenrechtskonvention. Also das sollte eigentlich kein Thema sein, sollte man meinen. Aber es war halt so in Finnland und es ist noch so. Frau Räsänen ist mittlerweile in der dritten Instanz, wie Sie einleitend gesagt haben. Der erste Prozess war im Jahr 2021. Freispruch im März und dann ging die Staatsanwaltschaft nochmal in Berufung und dann gab es März 2022 ein weiteres Verfahren und jetzt mittlerweile im April, also wieder Freispruch und im April 2024 hat der Supreme Court, also das der oberste Gerichtshof Finnland, die dritte Instanz den Fall wiederum angenommen und 30. Oktober 2025 war die Verhandlung und jetzt warten wir auf ein endgültiges Urteil. Zum einen finde ich das auch verwunderlich, dass da ein derartiger Verfolgungseifer herrscht, insbesondere wenn eben zwei Richter das bereits jeweils einstimmig für nicht strafbar erachtet haben. Aber man muss natürlich sagen, wir haben in einem Rechtsstaat den Rechtsweg und wenn der Rechtsweg drei Instanzen kennt und wenn das nationale Prozessrecht es vorsieht, dass die Staatsanwaltschaft auch Berufung einlegen kann, dann kann man das ja machen. Ja? Und das Delikate daran ist natürlich, wir sind jetzt im siebten Prozessjahr eigentlich. Und dieser Prozess, der fordert natürlich sein Tribut. Das bindet unglaublich Zeit und Ressourcen. Die Verteidigung kostet Geld. Die Frau Räsänen und Herr Pujola sind natürlich in der Presse deswegen. Und das färbt natürlich auch auf sie ab. Und wenn man da nicht starker Charakter ist und ein gutes Netzwerk hat, dann kann einem das eigentlich auch zugrunde richten. Ja. Und Gott sei Dank, muss man sagen, sind es zwei sehr starke Menschen. Und es ist uns also gelungen, die auch hier gut zu begleiten. Die machen das nicht zu ihrem einzigen Lebensthema. Aber man könnte schon sehen, dass dieser Prozess eigentlich zur Strafe wird, egal ob am Ende ein Freispruch rauskommt oder nicht. Und dass man dann eben 6 oder 7 Jahre seines Lebens damit verbracht hat. Und das ist natürlich nicht wenig für einen normalsterblichen Menschen. So ein Prozess sendet natürlich ein Signal, auch wenn in dem nationalen Rahmen das jeweils natürlich erstmal nur für die konkrete Partei und auch für das konkrete Land gilt. In Deutschland, wenn man zum BGH käme, ist natürlich klar, dass eine Revisionsinstanz, da wird über grundsätzliche Rechtsfragen nur noch verhandelt in Strafprozessen und das sendet dann schon ein Signal, wenn der oberste Gerichtshof eines Landes ein Urteil spricht in einer Sache, dann orientieren sich natürlich die unteren Instanzen daran. Kein Richter möchte, dass seine Urteile aufgehoben werden, also nimmt man das dann zur Kenntnis und schaut sich die Begründung genau an, also hat Signalwirkung. Ja. Angenommen, was ich nicht hoffen möchte, es käme hier tatsächlich zu einer Verurteilung in dritter Instanz, dann würden wir wahrscheinlich den Fall nach Straßburg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte tragen mit dem Argument, dass man eben frei sein muss, seine Meinung zu äußern und auch frei sein muss, seinen Glauben zu praktizieren. Das sind verbriefte Rechte nach der Europäischen Menschenrechtskonvention und das würden wir dann dort nochmal überprüfen lassen. Und dann hätte es tatsächlich noch mehr Ausstrahlungswirkung, wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den Fall zur Entscheidung annimmt und dann entscheidet, dann wissen 46 Mitgliedstaaten des Europarates, aha, so ist das also in Europa. Ja.
Der Iran zählt zu den wichtigsten Ölproduzenten der Welt und exportiert in Friedenszeiten ca. 1,6 Millionen Barrel Öl pro Tag in etliche Länder. Durch den Krieg ist nun der Ölpreis gestiegen, unter anderem, weil die Straße von Hormuz geschlossen wurde und Händler sowie Unternehmer Ölvorräte vorsichtshalber einkaufen. Die Mitgliedstaaten der Internationalen Energieagentur, IEA, haben daher beschlossen, insgesamt 400 Millionen Barrel Öl aus Notfallreserven freizugeben. Mehrere Staaten greifen bereits auf diese Reserven zurück. Die Folgen für Energiemarkt und Weltwirtschaft analysierte der Energiemarktexperte Johannes Benini. Was kommt aktuell trotz der Sperre durch die Straße von Hormuz?
Naja, momentan kommt nicht sehr viel über die Straße. Es gibt zwar Berichte, dass der Iran gewisse Schiffe durchlässt, die sich mit dem Iran arrangieren. Nur man sieht davon nicht sehr viel. Also ich würde mal sagen, wenn es dem Iran nicht gefällt, dann ist es momentan sehr riskant, da durchzufahren und das wird eher nicht stattfinden. Die Schließung der Straße von Hormuz können wir mal als Eskalationsstufe 1 bezeichnen. Ja? Das hat deswegen einen großen Einfluss, weil wir natürlich nichts rausbekommen aus dem Persischen Golf und weil auch die Energieanlagen, die Produktionsanlagen stillgelegt werden müssen über längere Zeit. Und das dauert dann, die wieder in Betrieb zu nehmen. Aber das, was jetzt so irgendwie in der Luft liegt, ist die Eskalationsstufe 2. Und das ist, wenn man sich gegenseitig die Energieinfrastruktur zusammenschießt. Und das ist jetzt noch nicht richtig ausgebrochen, aber der Iran zeigt, dass er das auch kann. In der zweiten Eskalationsstufe haben wir schon wirklich einen enormen Schaden, weil wenn das weitergeht und man schießt sich gegenseitig die Ölproduktionsanlagen, die Raffinerien und alles kaputt, dann wird gar nicht mehr die Frage sein, ob diese Straße von Hormuz wieder geöffnet wird, sondern es wird die Frage sein, wie lange wird es dauern, bis all diese Installationen wieder repariert sind. Und das dauert wirklich lange und das wird zu einer nachhaltigen Inflation führen. Das, was hier noch zusätzlich aus Grausamkeit eskaliert werden kann, ist Nummer eins die Bombardierung von Entsalzungsanlagen, weil, wie wir wissen, sind im Persischen Golf doch die meisten großen Städte ohne Entsalzungsanlagen wassermäßig ja nicht zu versorgen. Und das wäre relativ einfach, weil die sind auch nicht so geschützt. Und die letzte Eskalationsstufe ist natürlich eine Atombombe.
Wie wahrscheinlich ist eine Ölmangellage?
Man muss hier schon unterscheiden zwischen den OECD-Ländern und den Entwicklungsländern. Nicht? In den OECD-Ländern, die ja auch mit der Internationalen Energieagentur einen gemeinsamen Körper haben, die haben ja alle Produktnotstandsreserven angelegt. Das heißt, man hat ungefähr ein Viertel des Jahres Importvolumens auf Lager und kann also daher Gegenmaßnahmen treffen. Das Problem sehe ich in erster Linie bei den Entwicklungsländern, die diese Bufferlager nicht haben, weil die leben von der Hand in den Mund und die müssen momentan überall versuchen, Angebote zu lukrieren. Das treibt ja auch den Preis nach oben. Wenn man eine funktionierende Raffinerielandschaft hat, dann kann man ja diesen Raffinerien Rohöl zur Verfügung stellen. Ja, das hat dann einen Effekt. Das heißt, dass diese Raffinerien dann am Weltmarkt vielleicht ein bisschen weniger Öl kaufen. Dadurch, also wenn wir jetzt hergehen und sagen, wenn ich diese Raffinerie habe im Süden Deutschlands oder in Österreich und die kauft normalerweise ein kasachisches Öl und das kaufen sie dann einmal nicht, ja, weil sie eben eine Ladung quasi ersetzen durch etwas, was aus dem Tank kommt, dann ist quasi diese eine Schiffsladung kasachisches Öl am Markt verfügbar. Nicht? Dann kann theoretisch jetzt jemand aus Thailand kommen und sagen, ich kaufe das und dadurch wird der internationale Markt etwas entlastet. Und ich glaube, das ist der eigentliche Gedanken hinter diesen Maßnahmen, dass man hier in all den industrialisierten Staaten die gleiche Maßnahme setzt. Man darf das auch nicht unterschätzen. Also 90 Tage an Reserven in der halben Welt, das ist schon relativ viel Öl. Wir haben jetzt einen Nettoverlust rein vom Öl her durch die Sperre der Straße von Hormuz von ungefähr, sage ich mal, 11 Millionen Fass. Wir haben noch einen raffinierten Produktenverlust in der Größenordnung von, sage ich mal, 3,5 Millionen Fass. Das, was uns in Europa am meisten trifft, ist ja gar nicht der Verlust des Rohöls, weil das Rohöl ist sowieso selten zu uns gekommen. Also ein kleiner Teil, vielleicht 10% des Öls aus dem Mittleren Osten kam nach Europa. Der große Teil der Abhängigkeit Europas besteht in der Importnotwendigkeit von Diesel und Flugtreibstoff. Und Diesel und Flugtreibstoff haben wir in letzter Zeit eben aus dem Mittleren Osten bezogen, weil wir ja selber Russland sanktioniert haben. Nicht? Also historisch gesehen haben wir das immer aus Russland bekommen. Das war dann politisch entschieden worden, dass das nicht mehr gewollt ist. Dann haben sich diese Lieferketten neu organisiert und jetzt bekommen wir das aus der Türkei und aus dem Mittleren Osten und auch aus Indien. Und dadurch, dass jetzt diese Liefervolumen verloren gegangen sind aus dem Mittleren Osten, haben wir in Europa einen deutlichen Anstieg der Dieselpreise und auch der Flugtreibstoffpreise.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Heute um 20.05 Uhr berichtet Argonerd unter anderem über die Wahl in Baden-Württemberg, über die ungebremste Talfahrt der deutschen Wirtschaft und über die Fake News des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Wir hören uns wieder am 21. März. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Mayer.